Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Und mein Name ist Nadja.
Und uns interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so sind wir auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werden wir alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit wir es euch ganz genau erzählen können. Und die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und dann würde ich auch schon sagen, starten wir direkt in die Folge. Und im Anschluss könnt ihr uns gern euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. Sag mal, Nadja, erinnerst du dich noch daran, wann der Euro eingeführt wurde?
2001? Nee.
Ein Jahr später.
Zwei, genau.
Ja, ich schwanke auch immer zwischen 2001 oder 2002, aber es war tatsächlich 2002. Und genau in das Jahr springen wir jetzt nämlich zurück. Zum 9. Oktober 2002. An diesem Tag macht sich Northwest Airlines Flug 85 in Detroit am Metropolitan Wayne County Airport in Michigan auf den Weg, um nach Tokio Narita in Japan zu fliegen. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 747-400. Diese hat 4 Triebwerke und ist mit der 400er Reihe die 4. Generation dieses Flugzeugs. Sie ist 70,66 Meter lang und hat eine Spannweite von 64,44 Metern. Bis zu dem Moment, als der A380 in den Dienst gestellt wurde, war es das größte Passagierflugzeug der Welt. Denn maximal konnte sie bis zu 660 Passagiere transportieren. Die 747 vom heutigen 9. Oktober hat schon 55.000 Flugstunden und dabei mehr als 7.000 Starts und Landungen hinter sich. An Bord befinden sich insgesamt 404 Menschen, davon 386 Passagiere und 18 Crewmitglieder. Zu Beginn des Fluges in den USA wird die Maschine von Seniorkapitän John Hansen und seinem ersten Offizier David Smith geflogen. Und man muss dazu sagen, dass John Hansen auch als Fluglehrer für die 747 arbeitet. Des Weiteren ist noch eine Crew mit an Bord. Junior-Kapitän Frank Geib und First Officer Mike Fagan, ein Vietnam-Veteran. Sie sind planmäßig um 14.30 Uhr Ortszeit in Detroit gestartet und der Flug verläuft erst einmal ganz normal. Dann begeben sich Senior-Kapitän John Hansen und sein erster Offizier in ihre reguläre Pause und Junior-Kapitän Frank Geib und sein erster Offizier Mike Fagan übernehmen das Cockpit. Etwa 7 Stunden nach dem Start befindet sich Northwest Airlines Flug 85 über dem Beringmeer. Das Beringmeer ist im Durchschnitt 1600 Meter tief und liegt zwischen Nordamerika und Asien. Benannt wurde es nach einem Naturforscher aus Dänemark, Kapitän Vitos Bering. Dieser hatte damals den Auftrag zu sehen, ob es eine Verbindung zwischen Amerika und Asien gibt. Aber ich schweife gerade ab. Ganz plötzlich und ohne Vorankündigung zieht die 747 stark nach links und hat plötzlich eine Neigung von über 40 Grad. Kapitän Gabe greift nach dem Steuerhorn, schaltet den Autopiloten aus und versucht die Kontrolle wieder zu erlangen. Da würde ich ja schon, in der Kabine würde ich ja schon Panik kriegen, in dem Moment, wenn das Flugzeug plötzlich so...
Ja, und du weißt nicht warum.
Ja, und wahrscheinlich bei 40 Grad hast du auch nicht das Gefühl, dass es eine normale Kurve ist.
Nein.
Die beiden Piloten sind verunsichert, denn alle Triebwerke laufen. Das Ganze kann theoretisch nur noch am Seitenruder liegen und der Computer gibt ihnen recht. Irgendetwas stimmt mit dem Seitenruder nicht. Es ist kaum möglich, das Flugzeug so unter Kontrolle zu behalten. Denn eigentlich ist das Seitenruder des Flugzeugs dafür da, um es auf Kurs zu halten. Und über das Seitenruder haben wir in anderen Folgen schon gesprochen. Dieses befindet sich am Heck der Maschine. In der Regel haben Flugzeuge zwei Hydrauliksysteme. Eine Boeing 747-400 hat vier davon. Und das liegt zum Teil auch daran, dass das Seitenruder so groß ist und deshalb aus zwei Teilen bestehen muss. Weil bei kleineren Fliegern ist es nur ein Seitenruder, also über die gesamte Fläche. Und die großen Flieger haben halt immer, es ist immer zweigeteilt.
Ah, okay. Weil es groß ist, das Flugzeug, oder?
Genau, weil das Flugzeug so groß ist und dadurch das Seitenruder halt auch viel größer ist.
Ja.
Und es dann wahrscheinlich einfach nicht steuerbar wäre.
Ja, ja, gut, logisch.
Kapitän Gabe gibt alles, um mit seinen Füßen die Pedale des oberen Seitenruders zu steuern und nutzt das Steuerhorn für die Querruder an den Tragflächen. Und das ist ein enormer Kraftaufwand. Sie versuchen eine Checkliste für diesen Fall zu finden, aber anscheinend, oder zumindest finden sie keinen, wo es nur um einen Teil des Seitenruders geht. Und da sie keinen Rückspiegel haben, können sie sich noch nicht so ganz erklären, was das Problem mit ihrem Seitenruder ist. Sie wissen aber, sollte noch mehr dazukommen, endet das Ganze in einer Katastrophe. Denn bis zur Landung in Tokio sind es noch ungefähr 6 Stunden und Kapitän Gabe weiß, dass er diesen Kraftaufwand so lange nicht durchhalten kann. First Officer Mike Fagan versucht Anchorage Center zu kontaktieren. Allerdings haben sie Anchorage schon vor über 2 Stunden überflogen. Und zeitgleich lösen sie das P3-Signal aus. Dieses Signal ertönt in der Pausenkabine, wo sich die andere Crew zur Ruhe gelegt hatte. Und diese wissen sofort, dass es eigentlich nur angeht, wenn ihre Pause zu Ende ist. Springt es vorher an, so wie jetzt, ist klar, dass sich etwas Unvorhergesehenes ereignet hat.
Stell dir mal vor, du hast Pause, liegst in deiner Koje, das heißt ja, glaube ich, auch Koje.
Ja.
Und auf einmal geht, ne, da hast du noch eine halbe Stunde oder so, dann geht der Alarm los.
Ja.
Da bist du auch in Panik, ja, oder nicht? Weil du weißt ja, dass da irgendwas Schlimmeres sein muss,
ja, genau,
wenn das angeht.
Wobei, theoretisch müssen sie ja auch vorher schon diesen Ruck zur Seite,
ja,
bemerkt haben.
Ja, außer du schläfst. Man, ja, hat geschlafen, dann, ja, kriegt man es vielleicht nicht mehr.
Ja, das kann auch sein.
Na, aber krass.
Und da ein Problem selten alleine kommt, ist auch gleich das nächste da. Denn sie sind schon so weit auf dem offenen Meer, dass ein Funkkontakt nach Anchorage nicht mehr möglich ist. Und das hatten wir in den letzten Folgen auch schon mal, dass der Funk einfach nicht mehr stattfindet, wenn die aus dem Bereich irgendwann raus sind.
Genau, hast du ja erzählt, dass da irgend so ein Loch denn ist, oder?
Ja, genau, wie ein Funkloch. Also, ja, weil wenn das zu weit entfernt ist, dann kommen die, wo sie drüber geflogen sind, irgendwann nicht mehr an. Und das Neue ist halt auch noch zu weit entfernt.
Zu weit entfernt, ja.
Die Lösung? Ein anderes Flugzeug, das sich näher an Land befindet, muss als Relaisstation fungieren. Und in diesem Fall ist das Northwest Airlines Flug 19. Bedeutet also, Flug 85 übermittelt den Notfall an Flug 19 und diese geben das Ganze an Anchorage weiter. Kapitän Gabe muss also umkehren. Dies ist aber mit einem blockierten Seitenruder, wovon die Piloten jetzt einfach mal ausgehen, extrem schwierig. Denn dadurch muss er die 747 mit den Querrudern steuern und das bringt das Flugzeug in eine Position, die man so fast mit Driften vergleichen kann.
Mhm.
Und dann steht auch die zweite Flugbesatzung in der Cockpit-Tür und wird auf den neuesten Stand gebracht. Das größte Problem ist, dass keiner der Piloten schon einmal so ein Problem hatte und dementsprechend so auch noch nicht geflogen ist. Und wie vorhin schon gesagt, gibt es für diesen Fall auch keine Checklisten. Irgendwie müssen sie es schaffen, denn es sind immer noch 1 Stunde und 40 Minuten bis zum Flughafen in Anchorage, also ungefähr 1300 Kilometer. In der Kabine ist es zeitgleich noch etwas entspannter. Denn niemand der 386 Passagiere weiß, dass es nach dem Ruckeln von eben noch Probleme gibt.
Naja, woher sollen sie es auch wissen?
Genau, also du erschreckst dich wahrscheinlich einfach mal.
Genau.
Und wenn es dann aber normal weiterfliegt, denkst du, ja, oh, gut.
Oh, okay, das war vielleicht hier
Turbulenz.
Turbulenz, genau.
Weil so gut kennt man sich ja auch nicht aus.
Also. Nee, aber es ist vielleicht auch ganz gut.
Ja,
dass das so keiner erfahren hat, ne?
Ja, das stimmt. Aber zurück ins Cockpit. Senior Kapitän John Hansen beschließt, seinen Kollegen Gabe abzulösen, denn er ist der Kapitän mit der meisten Flugerfahrung und eben auch Fluglehrer für die 747. Da sie weder die Pedale noch das Steuerhorn beim Tausch loslassen können, muss nun für die Zeit des Tausches First Officer Mike Fagan übernehmen. Danach übernimmt wieder der Kapitän das Steuer. Und jetzt ist die größte Sorge, dass das verklemmte Stück Seitenruder vielleicht ganz abreißt. Schließlich wissen sie immer noch nicht, wie es da hinten gerade aussieht. Dafür sind sie sich aber an einem anderen Punkt ganz sicher, und zwar darin, die Kabine zu informieren. Kapitän Gabe übernimmt diese Aufgabe und sagt den Flugbegleitern die ganze Wahrheit über ihre Lage. Den Passagieren erzählen sie, dass es eine technische Störung gebe, dass sie deshalb umkehren und dass sie genau auf die Anweisungen der Flugbegleiter hören sollen. Jetzt ist auch die Angst in der Kabine angekommen. Und das kann ich total nachvollziehen. Ich würde da auch, also wenn die dann extra nochmal sagen, achten Sie bitte genau auf die Ansagen. Ich würde mir wahrscheinlich, du hast ja im Vordersitz immer diesen Zettel für Notfall.
Ja, würde ich mir studieren. Ja.
Ja. Zeitgleich hat die Crew im Cockpit die Hoffnung, dass ihnen das Betriebszentrum helfen kann. Dieses liegt in Minnesota, aber tatsächlich, sie schaffen es, sie zu erreichen. John Doherty hat an diesem Abend Bereitschaft. Ein Glücksfall. Denn laut Berichten kennt er die 747 in- und auswendig. Und noch ein Vorteil, John Doherty und Kapitän Hansen kennen sich. Aber solange, bis Doherty tatsächlich am Funk ist, wollen die Piloten weiter sinken. Denn weiter unten ist die Luft dicker und somit auch der Auftrieb besser. Das Problem dabei ist, dass sie sehr vorsichtig sein müssen, denn sie haben zu große Angst vor einem noch größeren Schaden. Wer weiß, vielleicht würde das Heck oder das Seitenruder komplett abreißen. Dann wären sie nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu retten. Von der Reiseflughöhe schaffen sie es auf, ich sag mal, nur noch 9000 Meter. Nun ist es aber wieder an der Zeit, dass der Co-Pilot das Steuer übernimmt, denn das Gegensteuern ist so anstrengend und kraftraubend, dass sie ab dem Moment alle paar Minuten tauschen müssen. Die Piloten selbst wissen, dass sie das Ganze noch eine Weile durchhalten müssen, denn sie sind immer noch circa eine Stunde von Anchorage entfernt. Zeitgleich bereitet die Kabinencrew die Kabine für die Notlandung vor, indem sie Brillen, Uhren und sonstigen Schmuck, an dem man sich verletzen könnte, einsammeln. Die Passagiere bekommen Angst. Einige weinen, andere schreiben noch Zettel an ihre Liebsten, mit der Hoffnung, dass die Zettel bei der Bergung gefunden werden würden, und wieder andere sind gelähmt vor Angst und starren einfach nur vor sich hin. Ich wüsste aber auch nicht, was ich in dem Moment machen würde.
Ich würde auch, glaube ich, vor mich hinstarren. Also in der Hoffnung, dass das doch alles nur ein Scherz ist. Ja, oder ich, Scherz jetzt nicht, ich, aber...
ja, ich weiß nicht.
Weißt du, dass sie es hin, dass sie dann sagen, ja. So, ne, haben sie hingekriegt. Ja, was willst du machen, ne?
Das ist das Problem, was willst du machen? Du bist in dem Moment einfach in dieser Blechbüchse gefangen.
Ja.
Und musst dich darauf verlassen, dass die das irgendwie hinkriegen.
Obwohl mein Mann würde vielleicht dann sagen, so wie locker der immer drauf ist, abwarten.
Ja.
Ja, man, ne, wirklich, gut, der ist ja kannst, wirklich so drauf.
Du kannst halt nichts anderes machen, aber...
Ja.
Dann ist John Doherty endlich am Funk und sie erklären ihm die ganze Lage. Er sagt ihnen, dass sie auf gar keinen Fall die Hydrauliksysteme herunterfahren dürfen. Aber viel mehr kann er im Moment auch erstmal nicht raten. Denn weder steht so ein Fall in irgendwelchen Büchern, noch wird Piloten so etwas beigebracht. Jetzt muss er sich selbst erstmal durch Baupläne und andere Dokumente wühlen. Zeitsprung. Noch 30 Minuten bis Anchorage und endlich haben sie persönlich Kontakt zu dem Fluglotsen im Tower, und dieser sieht Northwest Airlines Flug 85 auch endlich auf seinem Radar. Dieser Lotse erteilt ihnen Landeerlaubnis für egal welche Landebahn. Und die Crew entscheidet sich für Landebahn 6 rechts. Diese hat zusätzlich zu dem langen Anflug von ca. 30 Kilometern auch noch das Instrumentenlandesystem, welches das Flugzeug automatisch auf die Landebahn ausrichten kann. Das ILS ist ein System, das am Boden verbaut ist und aus zwei Leitstrahlen besteht. das den Flugzeugen den Weg zum Aufsetzpunkt auf der Landebahn weist. Wenn die Frequenz dazu richtig eingestellt ist, schafft es der Leitstrahl fast, das Flugzeug von alleine auf der Landebahn aufsetzen zu lassen. Und nun ist es dann auch schon Zeit, sich auf die Landung vorzubereiten. Dafür wollen sie auf 4000 Meter sinken, aber genau das wird erst einmal vom Lotsen abgelehnt, weil genau in diesem Teil von der Welt so unheimlich viele Flugzeuge unterwegs sind. Und das fand ich schon sehr komisch. Ich meine, sie haben ja schon gesagt, dass sie einen Notfall haben.
Ja.
Und sie dürfen sich, die Landebahn dürfen sie sich aussuchen, aber ja, sie dürfen nicht sinken.
Aber dürfen nicht sinken.
Normalerweise wird denen ja alles freigeräumt.
Ja, eigentlich ja.
Aber, naja. Erst nach der nochmaligen Aussage, dass sie einen Notfall haben, bestätigt der Fluglotse und räumt den Luftraum frei. Sie fahren die Landeklappen und das Fahrwerk aus. Die 747 bleibt stabil. Trotzdem wird durch die Änderung das Gegenlenken noch schwerer und das ohne Rücksicht auf die Piloten, die nun schon seit einer Ewigkeit alle ihre Kraft dafür aufbringen müssen. Plötzlich meldet sich John Doherty doch noch einmal mit einem Vorschlag. Die Crew könnte die Geschwindigkeit beim Landeanflug erhöhen und so stehen die Chancen besser, dass die 747 unter Kontrolle bleibt. Denn sie haben schließlich nur diesen einen Versuch. Danach sprechen sie gemeinsam alle Eventualitäten bei der Landung durch. Und dann ist es auch schon soweit. Sie versuchen, wie besprochen, das Flugzeug mit Hilfe der Triebwerke stabil zu halten. Dafür erhöhen sie den Schub der linken Triebwerke und verringern diesen gleichzeitig auf den rechten. Beim Näherkommen Richtung Landebahn sehen sie die bereitstehenden Rettungskräfte. Und dann macht John Doherty die Crew nach dem Lesen der Handbücher noch einmal darauf aufmerksam, dass das Seitenruder mit dem Bugfahrwerk verbunden ist. Durch diesen Hinweis haben die Piloten nun noch die Chance, sich die Aufgaben nach der Landung einzuteilen. Einer übernimmt nur das Steuern und einer kümmert sich nur um das Bremsen. Und dann ist der Moment gekommen, als John Doherty sich von der Crew verabschieden und auflegen muss. Und was muss das für ein Gefühl sein? Du kennst die, du gibst denen noch einen Rat und dann, du kannst ja nicht eingreifen. Du kannst einfach nur sagen, viel Glück.
Ja.
Boah, krieg Gänsehaut.
Das, ja, da bleibt ja nichts anderes über.
Boah, gruselig.
Und einfach Stoßgebete gen Himmel.
Ja.
Dass die das schaffen.
Ja. Die Boeing 747 rast auf die Landebahn zu. Die Flugbegleiter rufen, Brace, Brace. Die Passagiere sollen die Notfallposition einnehmen. Und dann setzen sie auch schon auf. First Officer Mike Fagan übernimmt das Steuerhorn und Senior Kapitän Hansen das Bugfahrwerk. Northwest Airlines Flug 85 kommt tatsächlich gerade und mittig auf der Landebahn 6 rechts zum Stehen. Sie haben es geschafft. Die Passagiere sind erleichtert und fallen sich vor Freude in die Arme. Alle 404 Menschen leben und niemand ist verletzt.
Ich muss mir mal vorstellen, es ist ja eine Zwischenlandung jetzt.
Ja.
Aber ich würde nicht weiterfliegen.
Ich würde mir einen Mietwagen nehmen.
Mietwagen oder Bahn oder schwimmen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich da denn in 5, 6, 7 Stunden oder nächsten Tag in ein neues Flugzeug steigen könnte.
Also die Frage ist ja, wie hoch ist die Chance, dass dir das noch ein zweites Mal passiert? Wahrscheinlich ist die so gering.
Ja, aber die wird gering sein.
Ich würde es trotzdem nicht machen.
Ich auch nicht. Da wäre ich erstmal durch, glaube ich.
Ja.
Krass.
Das Problem ist ja, dass dann bist du ja wieder auf dem amerikanischen Kontinent. Wenn du nach Tokio willst, irgendwie musst du ja rüber.
Ich sag ja, denn ein Boot oder so oder Ruder oder weiß ich nicht, aber
mal eben über den Ozean gerudert.
Ja, aber ich könnte nicht in ein, ja, erstmal nicht in ein anderes Flugzeug einsteigen.
Nee, ich glaube, ich könnte das auch nicht. Umgehend wird die gute Nachricht nämlich auch John Doherty dann endlich mitgeteilt. Doch jetzt ist es an der Zeit für die NTSB, die National Transportation Safety Board. Diese soll den Grund für das Verklemmen des unteren Seitenleitwerks finden. Denn es war tatsächlich so, als die gelandet sind, hat man das gesehen, dass der untere Teil einfach, ja, verhakt war. Du stand einfach schief.
Oha.
Schließlich fliegen täglich hunderte Boeing 747. Deswegen müssen die sich halt auch einfach beeilen.
Ja.
Bei der ersten Begutachtung der Maschine erkennen die Ermittler sofort ausgelaufene Hydraulikflüssigkeit. Anscheinend lag es daran, dass das Seitenleitwerk nicht mehr so reagierte. Denn nur mit dieser Hydraulik ist es möglich, durch die Fußpedale im Cockpit das Seitenruder zu steuern. Und ohne Hydraulik ist das bei so einem großen Flugzeug kaum möglich. Kleinflugzeuge dagegen können zum Beispiel auch mit Bautenzügen bedient werden. Mhm. Also wir hatten es im Fall von Kennedy, mit der genau. mit seiner Saratoga unterwegs war, dass da so Seile quasi im Boden verlaufen und damit kannst du das steuern. Aber das Flugzeug ist halt auch
kleiner, viel, viel kleiner.
Genau.
Das ist ja eine Monstermaschine.
Ja, genau.
Also, ja. Da kannst du keine Seile. Was willst du für Seile nehmen?
Die NTSB-Ermittler öffnen die Verkleidung des Seitenleitwerks und sehen, dass sich eine Endkappe des Steuerungsmoduls gelöst hat. Es sieht so aus, als wäre diese Endkappe einfach gebrochen. Vielleicht war das der Grund für das Unglück. Das Steuerungsmodul war anscheinend defekt und nun geht es zur genaueren Untersuchung in das NTSB-Labor nach Washington. Dort lässt sich herausfinden, dass in dem Moment, als die Kappe brach, der innenliegende Kolben zu weit heraus konnte und sich dann verklemmte. Und genau dieser Kolben steuert das Seitenleitwerk. Oder in dem Fall das untere Seitenleitwerk. Mhm. Nun gilt es also zu klären, warum die Endkappe brach. Denn anhand diverser Unterlagen zeigt sich, dass es zwar schon zu Fehlern innerhalb dieses Moduls gekommen ist, aber bis jetzt noch nie zu einer gebrochenen Endkappe. Davon abgesehen besteht diese Endkappe aus einer Aluminiumlegierung. Und eine Legierung besteht immer aus verschiedenen Metallen. In diesem Fall aus Aluminium, Kupfer, Magnesium und Zink. Eigentlich sollte sie das stabiler machen. Und gerade das ist halt dann noch merkwürdiger, dass es gebrochen ist.
Ja, aber auch in sowas gibt es, es wird ja auch irgendwo hergestellt.
Ja.
Na, so wie es üben, ne? Also man kann da nicht reingucken und denkt, es ist in Ordnung, aber da war vielleicht ein Fehlteil, ich weiß ja nicht.
Ja, die kommen jetzt so langsam auf die Schliche.
Ah, okay.
Denn sie finden Abnutzungserscheinungen. Und diese waren höchstwahrscheinlich der Grund, wie es zu diesem Ermüdungsbruch kam. Allen ist klar, dass das so einfach nicht passieren darf. Denn alle Teile sind für eine viel längere Lebensdauer ausgelegt. Und genau das ist der Grund, warum sich die NTSB-Ermittler nun fragen, ob das Material des Gehäuses für das Steuerungsmodul überhaupt geeignet war. Der nächste Schritt ist, dass das gesamte Teil zum Hersteller zurückgeht und diese das Metall noch einmal ganz genau untersuchen sollen. Nun werden also auch dort Tests gemacht und unter anderem mit fluoreszierendem Licht. Das bedeutet, dass die Teile in eine Flüssigkeit getaucht werden, die Schwarzlicht reflektiert. Denn so können auch kleinste Risse sichtbar gemacht werden. Aber auch da zeigen sich keinerlei Beschädigungen im Metall. Da auch das also wieder eine Sackgasse ist, gehen die Flugunfallermittler nun dazu über, sich das Leben der Boeing selbst einmal genauer anzusehen. Vielleicht finden sie dort ja etwas in den Protokollen oder den Wartungsberichten. Und dabei fällt tatsächlich etwas auf. Das Datum des Kaufes der 747 und das Datum ihres ersten Fluges. Die Unglücksmaschine war nämlich die erste Boeing 747-400, die damals von Boeing gebaut wurde und somit das älteste Modell, was am Himmel flog. Und weiter zeigt sich aus den Unterlagen, dass sie noch vor der Auslieferung als Testflugzeug genutzt wurde. Lag es also daran? Denn wie am Anfang schon erwähnt, hatte sie über 7000 Starts und Landungen. Und das sind bei einem Langstreckenflugzeug eigentlich deutlich mehr als normal, wenn man mal auf die Flugstunden rechnet. Hundertprozentig sicher sind die Ermittler sich nicht. Aber es ist die logischste Schlussfolgerung. Normalerweise, und um auf Nummer sicher zu gehen, hätte die gesamte Flotte aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Ist aber nicht geschehen. Fand ich auch schon merkwürdig.
Ja. Aber hier ist auch wieder Kosten, ne?
Natürlich,
ja. Wenn die jetzt alle aus dem, ich weiß ja nicht, wie viel gibt's davon?
Oh, hunderte.
Siehst du, dann kannst du die nicht alle aus dem Verkehr
Ja.
nehmen. Gehen Fluggesellschaften pleite, also das kann ich mir.
Ja, bei der Concorde haben sie es damals gemacht.
Bei der
Aber da
Kon.
waren es nur ein paar, aber
Ja, genau, es
da
waren nur ein
konntest es,
paar,
genau, und
ne?
da konntest du es wieder machen. Also es
Ja.
ist, genau, sie haben sie nicht aus dem Verkehr gezogen, aber in dem Unfallbericht wurde auf das Problem nochmal hingewiesen und die Empfehlung ausgesprochen, das Steuerungsmodul häufiger und gründlicher zu kontrollieren und zu warten. Aber die wahre Ursache, warum das jetzt tatsächlich gebrochen ist, wurde nie wirklich bewiesen.
Ja, aber das kommt ja das ja, wie du es ja schon gesagt hast, ist logischerweise in Betracht.
Ja,
Was soll sonst
genau.
gewesen sein als die Materialfehler?
Ja, genau.
Ja.
Aber wir machen jetzt, wir sind nämlich noch nicht am Ende. Wir machen jetzt tatsächlich noch mal einen Zeitsprung, denn 4 Jahre später geschah das Gleiche bei einer Frachtmaschine von Air France. Wieder geht das Bauteil zum Hersteller, doch diesmal finden sie nicht einmal Abnutzungserscheinungen. Trotzdem hilft es, denn man erkennt einen Herstellerfehler. Das Gewinde war im unteren Teil einfach mangelhaft verarbeitet. War das also auch der Grund bei Northwest Airlines Flug 85? Das ist immer noch nicht komplett bewiesen und trotzdem wird der Unfallbericht jetzt noch einmal überarbeitet. Und aus der Empfehlung wird eine Vorschrift. Denn ab diesem Moment müssen die Steuerungsmodule so gebaut werden, dass sie einen Stopper in jede Richtung erhalten, damit der Kolben gar nicht erst so weit ausschlagen kann. So kann er sich nämlich nicht verklemmen. Das heißt, selbst wenn jetzt nochmal die Kappe bricht, der Kolben kann jetzt nicht weiter raus, weil er jetzt einfach quasi einen Stopper davor gesetzt hat.
Ja, oh, da sind wir wieder. Es muss erst wieder was
Ja.
passieren, in Anführungszeichen. Diesmal ist
Genau.
ja Gott sei Dank nichts passiert. Um da, ja, aber woher sollten Sie es auch vorher wissen, wenn
Ja.
so ein Fall nicht eintritt? Das ist
Genau.
immer, aber man kann froh sein, dass das echt
Ja.
gut
Und
ausgegangen
auch, dass
ist.
bei Air France damals nicht mehr
Nicht
passiert
mehr
ist.
passiert ist, genau.
Weiter sind Sie sich sicher, dass das Ganze bei einem anderen Flugzeugmodell vielleicht nämlich nicht so glimpflich ausgegangen wäre. Denn wäre das Seitenruder nicht zweigeteilt gewesen, hätten sie keine Chance gehabt. Also, weil dann hätte sich das
Ja.
Gesamte, dann hätten sie auch nicht mehr gegensteuern können. Und den Rest machte einfach diese großartige Crew. Und genau diese wurde im Januar 2004 von der Airline Pilots Association der Superior Airmanship Award verliehen. Und die Boeing 747 von diesem Tag flog noch weiter, auch nach der Übernahme durch Delta Airlines. Und ihren letzten Flug trat sie am 8. September 2015 von Honolulu auf Hawaii nach Atlanta in Georgia an. Und da steht sie mittlerweile dann im Delta Flight Museum. Und damit bin ich jetzt am Ende meiner Story und habe für dich extra eine rausgesucht mit Happy End, weil ich ja weiß, dass ihr bald in Urlaub fliegt.
Ja, fand ich auch richtig gut. Aber ich möchte trotzdem nicht rausfinden,
Nein.
was man in dem Fall denkt
Nein.
oder wie auch immer. Gut, wie
Nein.
gesagt, es sind nur 2,5 Stunden, hoffe ich. Ja, aber ganz, ganz lieb von dir. Vielen, vielen Dank.
Ja. Ja, also, genau.
Und ich glaube auch nicht, dass ich davon jetzt auch hören möchte, wenn da über 404 Menschen.
Nein, 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 nein. Das wäre auch gemein, das mache ich nicht.
Ja, vielen
Das
Dank.
wollen wir ja nicht. Ja, damit würde ich dann sagen. Ich wünsche dir erstmal einen zauberhaften Urlaub, euch einen zauberhaften Urlaub.
Ja, vielen Dank.
Kommt heile und gesund wieder,
Ja,
damit wir hier weitermachen können.
wir werden uns Mühe geben.
Ja. Und bei euch hoffe ich, dass euch die Recherche und die Folge gefallen hat.
Außerdem, ganz kurz,
Ja.
kann ich dann, wenn vielleicht, ne, ich meine, toi, 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 den Piloten, ich habe ja nun jetzt schon genug gehört, was das alles eventuell sein könnte.
Ja. Entschuldigung, ich könnte Ihnen beratend zur Seite
Ja,
stehen.
genau.
Ich habe da einen Podcast.
Ja, richtig.
Also, wenn euch das hier alles gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar oder euer generelles Feedback bei Instagram oder TikTok da. Da findet ihr uns natürlich auch unter Transpondercode 77. Jetzt hört ihr noch die besten Outtakes der Folge. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss!
Tschüss.
Und die Boeing 747 hat 4 Triebwerke und ist mit der 400. Das ist auch kein Satz. Die 747 vom heutigen November. Oh Gott. Und nutzt das Steuerhorn für die Querruder an den Tragflächen. Und das ist ein enormer. Dann ist John Doherty endlich am Funkt. Am Funkt? Die 747 bleibt stabil. Trotzdem wird durch die Änderung des Das Steuerungsmodul war anscheinend defekt und nun geht es zur genaueren Untersuchung in das Auch wieder eine Sackgasse. Nun gehen die Flugunfall...